herzlich willkommen bei Die Art zu leben, deinem Podcast für innere Balance, echte Verbindung und das Leben nach deinen eigenen Regeln. Ich bin Andrea, Life Art und Soul Business Coach, und ich lade dich ein, dich inspirieren zu lassen mit tiefgehenden Tools, ehrlichen Impulsen und neuen Perspektiven für mehr Balance zwischen Familie, Beruf und innerer Freiheit. Und mutig deinen authentischen Lebensweg zu gestalten. Schön, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast, Die Art zu leben. Und ich weiß noch, wie viele gesagt haben, Andrea, das ist doch falsch geschrieben, Leben wird doch klein geschrieben. Und ich so, nein, nein, weil jeder hat seine Art, sein Leben zu leben. Und deswegen habe ich heute in meinem Podcast auch mal den Stefan Bockelmann. Und uns verbindet was.
Oh ja.
Uns verbindet jetzt nicht die Serie, was das Wir zählt, nicht.
Alles, was zählt.
Alles, was zählt.
Aber nicht schlimm, bleibt eh unter uns, also von daher.
Ja, von daher nicht schlimm. Also das Wir zählt und alles, was zählt, ist schon sehr nah beieinander, ne?
Ja.
Ich würde einfach sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt durch, damit der Zuhörer weiß, warum wir beide hier überhaupt zusammengekommen sind.
Genau.
Oder wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Also, Stefan, erstmal das Wort an dich. Vielleicht weiß ja auch nicht jeder, wer du bist. Kann ja auch sein.
Ja, also mein Name ist Stefan Bockelmann. Ich bin jetzt mittlerweile 8 Jahre alt und bin von Beruf Schauspieler. Ich habe 17 Jahre lang, 16 Jahre lang, mach mich nicht älter als ich bin, 16 Jahre lang die Rolle Malte Winter in der RTL-Serie Unter uns gespielt. Bin dann 2017 ausgestiegen, habe viel Theater gespielt und bin seit August 2021, jetzt also seit 3 Jahren, als Henning Ziegler, Hammer Henning in der RTL-Serie Alles, was zählt, zu sehen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, diese Geschichte zu erzählen.
Aha. Und ich glaube, da kannst du dich dann austauben, weil es ja dann wieder ums Thema Baumarkt und
Ja.
Handwerk geht.
Ja, das ist lustig. Ich komme ja auch vom Handwerk, ne? Das verbindet uns ja auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Und da die Anfrage bekommen zu haben, die wir suchen, einen Handwerker, ist so, ja, wenn er nicht mich nimmt, dann weiß ich es auch nicht. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Es macht wahnsinnig viel Spaß, jeden Tag diese Geschichte zu erzählen.
Als wir uns beide ja kennengelernt haben, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe ja keine Ahnung gehabt, wer Stefan ist. Das war der Mann, der kam bei uns ins Camp, damals Dachzeltnomaden Hilfsorganisation,
Genau.
und hatte ein Auto voll, weil er vorher beim Baumarkt war.
Genau.
Mit Sicherheitshandschuhen und
Ganz viel Schokolade.
Ja, genau. Und so haben wir uns kennengelernt. Für mich ist jetzt mal die Frage an dich, weil darüber würde ich gerne heute auch sprechen, über das Thema Helfen,
Ja.
Unterstützen und dieses Thema einfach mal aufzugreifen, was es auch für dich bedeutet, helfen. Und wie du überhaupt damals zu uns gekommen bist oder damals Dachzeltnomaden-Hilfsorganisation. Ich muss jetzt kurz dazu sagen, die existiert jetzt nicht mehr. Das war damals im Ahrtal gewesen, als die Flutkatastrophe war, da ist da die Hilfsorganisation entstanden auf schnelle Art und Weise, Start-up-Unternehmen als Raketenstart. Und jetzt nach den 3 Jahren ist sie aber aufgelöst worden und
Genau.
es hat sich eine neue Hilfsorganisation jetzt
Genau.
daraus entwickelt, nämlich die
Genau.
ELF, die fleißigen Ameisen. Aber
Genau.
gut, das ist ein anderes Thema. Jetzt kommen wir zu dir. Wie bist du damals zu uns, zur Hilfsorganisation, also wo wir uns kennengelernt haben? Was war deine Intention damals gewesen?
Ich bin ja selber auch seit sehr, sehr vielen Jahren sozial engagiert. Ich bin ehrenamtlicher Botschafter der Sohnwald-Stiftung und vom Förderverein Lützelsohn aus Kirn bei Bad Kreuznach. Hilfe für notleidende und krebskranke Kinder und deren Familie ist unser Leitsatz. Und da bin ich seit 2002 Botschafter der guten Taten und hatte bisher immer den Schwerpunkt krebskranke und leukämiekranke Kinder. Dann kam die Flutkatastrophe 2021, beziehungsweise 2020, 19, 20, 21, 21, 21.
Ja.
Ja, das hat, ich denke mir mal, auch in Deutschland einiges auf den Kopf gestellt und nicht nur in den betroffenen Gebieten. Und ich sah die Bilder und habe gleich am nächsten Tag unseren ersten Vorsitzenden, Herbert Virtsius, kontaktiert. Und ich habe ihm gesagt, du pass auf, das sind so viele Kinder, gerade auch mit in Mitleidenschaft gezogen. Und generell die Menschen dort unten vor Ort. Also wir helfen von unserer Organisation nur Kindern und deren Familien. Das steht bei uns in der Satzung so drin. Aber trotzdem sind wir aktiv geworden und habe erst über einen Schauspielkollegen gesehen, Dirk Moritz aus Mechernich-Kommern, der selber auch sehr aktiv war dort vor Ort und hat den Marktplatz mit aufgeräumt und rief auf um Hilfe, wo ich gesagt habe, komm, da müssen wir irgendwas tun. Kam dort an die Mechernich-Stiftung, an die Organisation vor Ort, haben dort den ersten Familien geholfen. Und dann bin ich natürlich ein bisschen hellhörig geworden, was soziale Medien betrifft. Da gab es ja diverse Menschen, die vom Ahrtal aus berichtet haben, seitens der Betroffenen, seitens der Hilfsorganisation, manchmal sehr auf bewegende und hilferufende Art und Weise, aber auch sehr polarisierende Art und Weise. Und ich habe mir eher so die Gesättelten, die auch den Optimismus versprühen, die Empathie zeigen und einfach nur was machen wollen. Warum das so passiert ist, spielt in dem Moment überhaupt keine Rolle. Es geht darum, den Menschen vor Ort direkt aktiv zu helfen und nicht rumzuplärren, wenn ich das einfach mal so platt sagen darf. Und da bin ich aufmerksam geworden auf Nadine, oh Gott, wie hieß sie jetzt noch? Die Organisation sitzt in Köln, die waren auch diverse Male mit Bussen unterwegs. Und dann bin ich auf euch aufmerksam geworden, auf die Dachzeltnomaden, weil ihr wart mit unter anderem auch diejenigen, die am aktivsten waren in den sozialen Medien. Das hat euch eigentlich auch bekannt gemacht. Über die Grenzen der betroffenen Gebiete hinweg. Die Leute haben ja zum Teil ihren Jahresurlaub bei euch vollbracht, um dort aktiv zu helfen, weil es wirklich von vorne bis hinten durchorganisiert war. Und ich habe da auch mit unserem Vorsitzenden gesprochen, sag ich, wenn ich da runterfahre, ich bin in Maischoss gewesen, einer der Ortschaften, wo wir am meisten auch geholfen haben. Walporzheim. Ach Gott, ich bin die ganzen A runtergefahren. Am 7. Dezember war das, 2021. Und ich bin ja ein sehr redseliger Mensch, aber ich habe sehr mit sehr vielen Familien auch gesprochen. Ich habe durch euch natürlich, durch Menschen, die aktiv vor Ort sind, direkten Draht zu betroffenen Familien bekommen. Ich habe hinter mir ist mein Büroschrank, da sind drei dicke Ordner drin, da sind 187 Familien, denen wir direkt geholfen haben. Wir haben also fast eine halbe Million Euro verteilt an Sach- und Geldspenden direkt an die Familien. Ich habe mit jeder einzelnen Familie telefoniert. Mir war es wichtig, dass die nicht irgendwie ein Online-Formular bekommen und dann irgendwo anonym verschwinden. Mir war es wichtig, dass ich mich als Person mit denen in Verbindung setze, telefonisch. Ich höre mir deren Geschichte an. Wir analysieren anhand der Bilder die Schadenshöhe ungefähr, wie was wo. Ich bin gelernter Bauzeichner, so ein bisschen Sachverständigengutachtung hatten wir damals auch gelernt. Also von daher weiß ich, was ein Rohbauwert ist. Von daher wusste ich halt auch nach Rücksprachen mit verschiedenen Versicherungen, wie man pro Quadratmeter den Wert eines Hausrates ermitteln darf, weil uns ging es natürlich auch um eine grob geschätzte Schadenshöhe, damit wir da prozentual unsere Soforthilfe, die übrigens innerhalb von 24 Stunden auf dem Konto war, den Leuten rausgeben können, weil die Leute brauchten schnelle Hilfe, entweder per Manpower oder halt einfach auf finanzieller Basis. Und da hatte ich wirklich Narrenfreiheit, was mein Engagement für die Sohnwald-Stiftung betraf. Und ähnlich wie ihr war auch der Name Sohnwald-Stiftung ein Hoffnungsträger. Wir sind hier nicht alleine. Ja, wir packen an. So vielen Menschen habe ich auch gesagt, ja, fragen Sie doch mal bei den Dachzeltnomaden. Die kommen morgen zu uns, die kommen morgen zu uns. Also es ist ja einfach auch eine zweite Welle über diese betroffenen Gebiete eingebrochen, nämlich die Welle der Hilfsbereitschaft von unterschiedlichen Menschen, die heute immer noch Kontakt miteinander haben. Das hat mir damals sehr imponiert, auch zu euch zu kommen, euch kennenzulernen. Deinen Sohn Dennis und da natürlich auch nicht mit leeren Händen zu kommen. Von daher bin ich hier in den Baumarkt meines Vertrauens gegangen, habe gesagt, Leute, ich mache das und das. Herr Bockelmann, das haben wir alles schon gesehen bei Ihnen auf der Story. Was brauchen Sie? Sag ich, ja, wir haben Dezember, wir brauchen warme Arbeitshandschuhe. Und die habt ihr ja dann auch bekommen. Also auch denjenigen helfen, die helfen. Das war eine sehr anstrengende Zeit, auch für mich, auch wenn ich nur hier in meinem Büro saß damals, aber es war eh Corona. Ich war als Schauspieler eh momentan quasi auf der Wartespur, dass es irgendwie weitergeht, weil ich damals am Theater angestellt war und habe damit also sehr viel Zeit verbracht, mich um diese Menschen zu kümmern. weil ich anderweitig gerade nicht gebraucht wurde. Das hat sehr viel mit mir gemacht, das hat sehr viel mit meiner Familie gemacht, weil sie mitbekommen hat, wie viel und wie lange ich telefoniere. Ich kann so sagen, ja, wir haben 187 Familien kontaktiert. Du schaffst am Tag ungefähr so zwischen 6 und 7 Familien. Mehr
Das ist
geht
schon
nicht.
viel.
Mehr geht nicht.
Ich weiß.
Weil du über 1,5 bis 2 Stunden mit den Leuten telefonierst. Manche sind nicht erreichbar. Du versuchst sie öfters zu erreichen. Es sind da auch ein paar schwarze Schafe dazwischen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und was sich im Nachhinein rausgestellt hat, wo man dann auf einmal von der Staatsanwaltschaft angerufen wird, hallo, ich so, Entschuldigung, wir wollten damals nur helfen, ja, wie alle anderen auch. Aber es ging leider an die falsche Person. Du konntest ja nicht hinfahren, konntest nicht. Du konntest ja dich eigentlich nur darauf verlassen, was die Leute dir schicken an Bildern, an Videomaterialien. Die Begegnungen hatte ich. Und ja, so sind wir durch diese
Genau.
wunderbare Hilfsorganisation, die es überall gab und Hilfswelle, gemeinsam einen Podcast aufzunehmen. Ich
Genau.
freue mich sehr.
Ja, ich auch total. Also ich finde, diese Zeit, die hat einen ja wirklich geprägt, was du auch vorhin gesagt hast, auch deine Familie und so. Was konkret, ich frage jetzt einfach mal, ist es, wenn, also ich meine, dieses zu helfen. Das ist ja Hilfe oder Unterstützen. Das ist ja etwas, das macht was mit einem. Was genau macht das mit dir jetzt? So auch im Nachhinein. Hat sich da was für dich verändert?
Also ich war ja immer schon ein hilfsbereiter Mensch. Es ist interessant, ich habe da heute noch drüber gesprochen. Es gab neulich bei RTL.de ein Interview. Meine Serienfigur ist, naja, in eine große Schuldenfalle reingetappt und musste nun Hilfe von anderen annehmen. Aber er ist halt ein sehr sturer Bock. Er hat gesagt, ich mache das selber verbockt, dann bin ich ja selber für gerade. Da fällt es ihm schwer, Hilfe anzunehmen. Und dann bin ich als Schauspieler gefragt worden, als Person, als Mensch, als Stefan, ob ich Probleme hätte, Hilfe anzunehmen. Und ich musste lange überlegen. Und meine Kollegin, du überlegst aber lange. Ich so, ja, weil natürlich würde ich Hilfe annehmen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber ich frage mich gerade, wann ich überhaupt mal gefragt worden bin, ob ich Hilfe brauche. Weil ich nach außen halt immer signalisiere, ich kriege da schon alles hin und wie kann ich dir helfen? Ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch. Von daher war natürlich auch für mich Corona natürlich erstmal so, wow, eine Orientierungssuche, was mache ich jetzt? Wie mache ich, wie finanziere ich das hier alles? Ja, es ist ja auch Familie ist ein Kostenapparat. So.
Ja.
Gerade auch wenn du Besitztümer hast und bist unverschuldet in dieser Situation, geraten wie wir alle halt auch. Und jemand sagt dir, du pass auf, du kriegst leider vom Kuchen nichts ab. Du stehst nicht auf der Gästeliste. Und wo ich dann denke, ich so, okay, dann muss ich mir was einfallen lassen. Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber auch da hatte ich eine Lösung gefunden. Generell Menschen zu helfen, hat ja auch was mit Kreativsein zu tun, sich Lösungen einfallen zu lassen. Ich habe Herbert gefragt, Herbert Würzius, wie können wir da helfen? Sag, Junge, hast du eine Idee? Sag ich, ich muss gucken, dass ich vor Ort jemanden finde, der direkten Draht zu den Familien hat. Nur so funktioniert das. Dann wurden neue Antragsformulare, unkomplizierte, eine DIN A4-Seite auf. Wir haben neue Regularien aufgestellt, die auch noch satzungskonform sind. Das heißt, ich habe mir das ganze Konzept dieser Hilfsorganisation selber erarbeitet und bin also quasi auch mit jedem Fall gewachsen und hatte Wissen von dem und der hat mehr Informationen über die Versicherung gehabt. Das konnte ich da auch wieder anwenden, wie viele sich auch untereinander kannten, aber nicht wussten, dass die auch betroffen sind, weil es gab ja auch kein Telefon da unten. Also das muss man sich ja auch mal vorstellen, dass das nicht nur das Haus weg war, sondern im Prinzip alles andere auch. Naja, was das mit mir macht, anderen zu helfen. Erstmal gibt es mir Freude, Freude zu geben und dementsprechend auch zu empfangen. Es geht mir nicht um Dankbarkeit oder wow, jetzt hast du dein Karma-Konto wieder voll. Was auch einige sagen, ja, uns wird ja sehr oft vorgehalten, wenn Schauspieler in der Presse negativ irgendwo auftauchen, dann suchen sie sich erstmal eine Hilfsorganisation oder einen wohltätigen Zweck, um erstmal wieder ein bisschen Pluspunkte zu sammeln. In dieser Situation bin ich noch nie gewesen und werde ich, glaube ich, auch nicht sein, weil ich das schon immer gemacht habe und mein Promi-Status unterstützt letzten Endes im Prinzip die ein oder andere Tür zu öffnen, wie zum Beispiel, dass ich in den Baumarkt gehe und sage, ich brauche für eine Hilfsorganisation, ah, das haben wir schon gesehen, was brauchen Sie? Unser Filialleiter ist das, klären Sie es mit ihm. Es ist ein Türöffner,
Ja.
aber nicht für mich persönlich, sondern einfach, um die Hilfe noch größer zu machen. So, das ist so, ich kann schlecht sagen, ich klopfe ja nicht selber auf die Schulter, aber boah, hast du toll gemacht, natürlich. freut es mich, wenn ich dann übermitteln darf, dass die Familie so und so viel 1.000 Euro bekommt. Und es rührt mich natürlich auch, wenn ich das am Telefon mache und die Familie fängt an zu weinen. Es kann auch mich treffen. Und vielleicht erwarte ich das irgendwo auch so ein bisschen. Ob es nachher so eintrifft, sollte ich mal in so einer Situation sein, würde ich mir das wünschen, dass man dann auch für mich da ist. Also ich finde es als selbstverständlich, für andere da zu sein, Respekt zu haben und Empathie zu haben für andere Menschen, was in unserer Gesellschaft leider heutzutage immer weniger wird.
Das sehe ich auch so, dass es eben immer weniger wird. Und für mich persönlich war jetzt diese 3 Jahre, also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so eine sinnhafte Arbeit gemacht. Also wirklich so eine sinnerfüllende. Und es, so wie du schon sagtest, es geht nicht darum, hey, super, ich habe geheult, sondern es ist so ein, dieses Geben-Nehmen läuft einfach so ineinander. Und das, was du eben auch erzählst, so dieses, oh, ich habe ja auch sehr viele Geschichten gehört in diesen 3 Jahren, ne? Weil ich war ja wirklich da an vorderster Front mit den Offenen. Aber auch dieses, wenn ich das so heute betrachte, wenn ich irgendwo Bilder sehe, Fernsehen, ne? Oder ich gucke ja kein Fernsehen, ich mache das ja alles über Internet. Ich meine, wenn ich sehe, was weiß ich, in Valencia, ne? Dann kommt Flut und geht da durch. Und das Ding ist, was früher war, dann saß du auf deinem Sofa und hast gedacht, ah ja, ist okay. Hast du von weitem betrachtet. Heute habe ich das Gefühl, ich kann es sogar riechen. Ich weiß genau, um was es geht. Du siehst irgendwelche Bilder, du weißt, oh, die müssen jetzt noch das und das und das machen. Also der Blickwinkel verändert sich. Und ich finde, so die Art zu leben, ne, diese Art, wie man vorher gelebt hat, die verändert sich durch solche Begegnungen
Genug.
und auch
Genau.
durch diese Hilfe. Und da, was du eben gesagt hast, dass du eben in dieser Stiftung bist, eben für Kinder, die eben Krebs, also ich denke mal, ihr unterstützt auch Hospiz oder irgendwie solche Dinge.
Also Hospiz,
Weniger.
ich glaube, gibt es auch Fälle, aber letzten Endes versuchen wir natürlich alle lebenserhaltenden Maßnahmen zu unterstützen. Die Familie ist zum Beispiel mal gefragt worden oder eine Familie kam auf die Stiftung zu und hat gesagt, so der Junge ist jetzt verstorben. Wir haben leider auch kein Geld für die Beerdigung. Da konnten wir nicht helfen, weil wir das Leben finanzieren bis zum Tod. Danach sind wir laut unserer Satzung also im Prinzip nicht mehr für verantwortlich. Das kann man sich als Stiftung so aufnehmen. Das sind meistens auch vorgegeben, so gewisse Rahmenbedingungen. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, Valencia, ja. Das ist so, das habe ich bei mir ein bisschen anders beobachtet, als die Situation im Ahrtal war. Das war mehr oder weniger für uns vor der Haustüre. Das zu sehen, wie gewaltig die Natur sein kann, wenn man weiter vorweggeht, aber wie ein Mensch in die Natur eingreifen kann, was ihm am Ende selber nachher zum Verhängnis wird, aufgrund anderer Erfahrungsberichte, aber da nichts gemacht wird, ne, keine Vorkehrungen getroffen wird. Bestes Beispiel an der Kreuzung, die ist immer gefährlich, ja, noch ist ja nichts passiert. Ja, muss denn erst was passieren? Ja, es muss erst was passieren, bevor Maßnahmen getroffen werden. Die Bilder jetzt zu sehen in Valencia konnte ich nicht so gut sehen, bin ich ganz ehrlich. Haben mich aber auch nicht so berührt, weil es ein Bild war, was ich schon kannte. Verstehst du das? Wenn man
Ja,
etwas
genau, ich
zum
verstehe das.
ersten Mal, Tsunami-Katastrophe, kann ich mich erinnern, 2000, oh, Dana ist 2003, 2005, Weihnachten 2005. Da waren wir gerade im Umbau in unserem damaligen Zuhause, kam das Weihnachtstage. Und die ganze Berichterstattung, und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Jetzt kam neulich wieder eine Reportage über Menschen, die dadurch sich kennengelernt haben oder schauen nach Jahren nochmal zurück. Ja, das waren gewohnte Bilder, aber die haben mich nicht mehr so getatscht, weil die Erfahrung habe ich ja schon gesehen. Na, also das ist so etwas, aber wir müssen uns das immer wieder vor Augen rufen, dass das jeden überall und in jeder Region auf eine gewisse Art und Weise treffen kann. Es wird ja auch nicht vorangekündigt, ja. Wir sollten auch in anderen Regionen genauso bei Umweltkatastrophen oder sonstigen Ereignissen weiter empathisch sein den betroffenen Menschen, weil das große Glück ist, dass es uns selber nicht betroffen hat. Aber von dem Glück sollten wir was abgeben und helfen. Das ist so ein bisschen meine Einstellung. Ich glaube, wenn wir das alle machen, haben wir alle auch wieder ein bisschen mehr Respekt uns selbst gegenüber, den anderen gegenüber, der Natur, der Umwelt, dem, was wir haben. Und ich glaube, dann sind wir alle auf einem besseren Weg.
Ja, sehe ich auch so. Ich frage jetzt mal, wie war denn das damals, der kleine Stefan, der kleine Junge, war der auch schon so unterwegs und hat geholfen und gemacht und getan?
Ja, wir haben immer schon geholfen. Mein Vater war damals selbstständig. Fliesenleger, zumindest auch bevor er selbstständig wurde, immer auf Montage unterwegs. Und da mussten wir waren drei Jungs damals, wir sind es heute immer noch, aber da musste die Straße gekehrt werden, da musste geholfen werden, wenn das Gartenhaus gestrichen wurde, da musste im Garten geholfen werden oder selbst wenn die Mauer vorne an der Straße porös wurde, dann wurde die also wieder instand gesetzt. Da haben wir immer schon mitgeholfen, mit angepackt und natürlich hätte man auch sagen können, vielleicht so ein bisschen wie die heutige Generation, ja, Straße kehren mache ich noch. Na, nee, man macht sie jetzt. Jetzt ist das, ne, so. Ja, kann ich immer noch. Ne? Also ich muss mir was erarbeiten, um auf etwas blicken zu können oder um mir was aufbauen zu können. Den Blick haben nicht mehr so viele. Wir sind halt auch eine andere Generation, glaube ich. Gerade wenn du auch in einer Familie aufgewachsen bist, die selbstständig ist, die aus dem Mittelstand kommt, die mit einer Person angefangen haben und am Ende waren es 25 Angestellte, die bundesweit gearbeitet hat und das lief auch nicht immer alles gut, aber wenn da Hilfe gebraucht wurde, zack, war ich da. Hat mir auch Spaß gemacht, ne? Deswegen bin ich vielleicht auch so kreativ und liebe Immobilien, liebe das Bauen durch meine Bauzeichenausbildung, die ich vor der Schauspielerei absolviert habe. Aber Hilfe zu helfen war immer schon, das so bin ich erzogen worden.
Ja, ich glaube auch, das ist auch so etwas, was bei mir auch ist. Übrigens,
Das
unsere
kriegst du
Kinder.
nicht geschenkt, das kriegst du vorgelebt.
Das
Na,
kriegst du
also,
vorgelebt, ja.
ja.
Und es war, also ich nenne es mal eher so selbstverständlich.
Mhm.
War nicht so, ah nee, ich habe jetzt keine Lust und
Genau,
so,
genau,
ich habe
genau, genau.
keinen Bock, jetzt habe keine
Ja.
Zeit. Also keine Zeit ist übrigens auch immer so ein tolles Thema, weil Kinder,
Mhm.
und das fand ich eben so toll, also was heißt toll, aber im Ahrtal dieses Anpacken, dieses Wir, das, was ich erlebt habe auf den Baustellen, dieses plötzlich, keiner wusste was von dem anderen, keiner wusste, was er beruflich macht. So, ne? Ich sag mal, Krankenschwester, da ist dann der Rechtsanwalt oder das war ja alles uninteressant. Und es war ja wirklich erstaunlich, wie die Hand in Hand gearbeitet haben. Das war etwas, was mich total fasziniert hat, weil ich bin ja auch aus dem Bau, ne? Architektin und so und hatte ja eine Baufirma. Und wenn ich immer dran denke, wie das so auf den Baustellen läuft, ne? Das ist ja immer so, oh, da meckert der und dann kommt der Polier vorbei und
Das haben wir immer so gemacht. Warum ist das jetzt anders? Ne? Ja.
ja, und das sind also schon so uralte Sachen, die da immer noch laufen, erstaunt mich wieder. Und da fand ich so faszinierend dieses Miteinander, dieses Hand in Hand. Da wurde wirklich die Eimer rausgereicht, der andere hat eine Schaufel genommen, der andere hat das. Da war auch keiner dabei, der jetzt gesagt hat, ich will jetzt auch mal den Bohrhammer haben, unbedingt nicht immer nur du. Das gab es alles nicht. Und das fand ich sehr faszinierend in der Zeit. Und das finde ich so, was heute auch wieder mehr gelebt werden darf, weil ich bin ja jetzt, also ich habe ja in dieser Zeit, in den 3 Jahren hatte ich ja nochmal diese Sache, ich durfte noch eine Ausbildung genießen, so über so ein Thema NGOs und so, ne? Und das war eben Business Coaching, was total spannend war. Und wenn ich heute auch sehe, wo diese Firmen, diese Unternehmen, wo stehen die heute? Wo ist noch diese Menschlichkeit? Und ich weiß nicht, wie es ist, so in diesem Kreis von WDR, RTL und was weiß ich, in der Filmbranche. Da gibt es ja, ich sag's auch mal hier und da, die Hackordnung, gehe ich mal von.
Ja,
Ich finde
natürlich.
aber dieses, gerade im Schauspiel ist es ja auch sehr wichtig, dieses Miteinander, weil sonst kommt ja der Text nicht ins Fließen.
Genau, du bist nicht im Fluss. Genau, du spielst ja
Ja,
nicht
genau.
alleine. Es sei denn, du hast eine Einzelszene, das ist klar. Aber auch da ist es ein Miteinander mit dem Kameramann, ein Miteinander mit der Requisite, weil ich brauche die Tasse. Ja, ich muss dir signalisieren, du kannst mir noch was nachschenken oder sowas oder Maske. Ich habe das Gefühl, ich schwitze. Das ist ein Miteinander, ja. Oder wenn ich weiß ganz genau, ich stehe dem Kollegen gegenüber und das Licht macht gerade einen Schatten. Ich stehe dem Schatten und ich weiß, ich bin eh nur von hinten zu sehen. Dann gehe ich ein bisschen auf Seite, damit der Kollege mehr Licht hat. Also es ist alles ein Miteinander. Ich muss mit den Storylinern arbeiten, weil die schreiben für mich die Geschichten, die ich spiele und das ist ein großes Ganze. Aber da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, was ich unten bei euch im Ahrtal erlebt habe an eurem. Und da wart ihr, auch du, dein Sohn, mit maßgeblich beteiligt. Ich war ja am 7. Dezember in Maischoss gewesen und bin ja erst unten bei einer betroffenen Frau gewesen und habe auch viele Menschen dort auch getroffen in dieser Bäckerei, die ganz in einer Ruine entstanden ist quasi, damit die Leute da unten auch Brötchen hatten. Und ein Stückchen weiter habt ihr gerade ein Haus zurückgebaut. Ihr wart gerade oben auf dem Dachboden. Die wussten, dass ich komme. Und ich wusste jetzt aber auch nicht, wen ich ansprechen sollte da unten. Aber über die sozialen Medien war das ja fantastisch. Da wusste ja jeder, wer jetzt gerade wo ist, ne, mehr oder weniger. Ich fand es wirklich beeindruckend. Da waren wirklich Leute, die sind da oben mit Absicherung gewesen. Das ist alles hochprofessionell organisiert gewesen. Arbeitssicherheit, Arbeitsstandard, wie da die Maschinen aufgebaut worden ist, eine Ordnung. Und da waren wirklich welche dabei. Nee, ich mache nur Handlanger. Ich bin eigentlich Heilpraktikerin. Ne? Und dann schleppt die hier da diese Deckenbalken durch die Gegend. Oder ein anderer, der gesagt hat, nee, wir sind eigentlich Heizungssanitär, das ist mein Sohn, wir haben jetzt eh Betriebsurlaub, wir haben 2 Wochen früher zugemacht, müssen jetzt hier runter, um anzupacken. Und wenn keine Heizung zu demontieren gibt, dann bauen wir halt ein Dach runter. Ne? Also, dass da wirklich alles Hand in Hand und alle auf Augenhöhe. Da aber keiner so, ich bin jetzt der Boss, ich habe hier das Sagen, sondern alles so dieses nur miteinander geht's. Und das ist auch das, was die Stiftung, und deshalb bin ich so lange auch Botschafter da, das vermittelt. Da kann sich jeder integrieren, der möchte. Und es ist aber ein Miteinander und man muss sich ein Netzwerk aufbauen. Das ist auch das, was ihr da wirklich ganz großartig hinbekommen habt, zu networken. Also ne, Leute
Genau.
miteinander in Kontakt zu bringen, sich zu zeigen. Man sagt ja immer so, tu Gutes und sprich darüber. Ja, um andere Leute zu animieren, nicht um dich selbst ins bessere Licht zu stellen. Das sind immer diejenigen, die das nur einmal machen, ne? Sondern einfach nur so, ja, ich bin Botschafter und dann hört man über Kontakte, Gespräche, ach, der ist auch in der gleichen Situation, hat auch ein Kind mit Zerebralparese, auch die Kinder unterstützen wir. Da weiß ich schon ganz genau, welche Therapieform ich ansprechen muss, was der gemacht hat. Nee, kennt er nicht. Ruf doch einfach mal die Sohnwald-Stiftung an. Sag, du hast mit mir gesprochen, setz den Vorsitzenden in Kenntnis. Selbst wenn die einfach nur einen Tipp bekommen oder sowas. Aber das ist ja, viele, viele scheuen sich auch davor, Hilfe anzunehmen oder um Hilfe zu fragen. Das war ja noch das nächste Problem unten im Ahrtal. Dann bist du da, dann hast du die Telefonnummer von der Familie, die wirklich ein ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wurde, mit 2 kleinen Kindern. Er selbstständig, Sanitärbetrieb, war selbst nur auf Achse und sein Haus schimmelte vor sich hin, wo sie sagte, nee, wir können keine Hilfe annehmen. Sag ich, warum nicht? Warum nicht? Ja, mein Mann arbeitet doch. Sag ich, aber wer baut denn euer Haus gerade wieder auf? Ja, du bist da mit den 2 Kindern im Wohnwagen, aber natürlich nimmst du auch Hilfe an. Warum denn nicht? Ihr habt alle nicht den Finger gehoben, oben als die Welle kam. Sie kam einfach unangekündigt und da steht jedem die gleiche Hilfe zu, das gleiche Recht. Deswegen finde ich, bin ich da auch sehr dankbar drüber, dass ich das gemacht habe, einfach um auch Organisationen wie euch kennenzulernen, Menschen wie dich kennenzulernen, viele, viele betroffene Menschen kennenzulernen, die sich gegenseitig auch sehr viel Stütze gegeben haben. Dieser Zusammenhalt, dieses wir tun hier was, was ich eigentlich seit Corona total vermisse in der Gesellschaft, weil es ist eine Ellenbogengesellschaft geworden. Nicht America first, sondern I'm first. Das ist so. Selbst wenn du im Urlaub bist, wo es mehr Gäste gibt als Sitzplätze im Restaurant, dass die Leute einfach keinen Anstand haben oder keine Geduld zu warten, bis du fertig bist. Dass sie neben dir stehen bleiben, bis dein Stuhl frei wird, wo ich denke, ist so, okay, ja, wir sind mehr Passagiere, aber wir können nicht alle zur gleichen Zeit essen, dann musst du mal warten, ja.
Richtig,
Also, dass das die Gesellschaft sich so entwickelt hat und deswegen, und dann denke ich immer an so Situationen wie damals zurück mit der Flutkatastrophe, die nicht hätte sein müssen, ganz klar, aber
genau.
die Menschen noch mal ein gutes Stück weit zusammengerückt hat und auch noch heute zusammenhält. Dass ich daran glaube, dass das wieder besser wird.
Also ich glaube, das ist so, so für mich jetzt zum
Ja.
Beispiel, also ich bin jetzt auch so ein Typ wie du, also für mich ist das auch normal. Ich sag mal, zu helfen. So. Ich weiß gar nicht, wie
Genau.
ich das beschreiben soll. Es
Ja.
ist auch gar nicht, was mir, also es gibt ja Helfer und Helfer, ne?
Ja.
Ja, da gibt es ja auch Unterschiede ohne Ende. Also das habe ich ja jetzt auch wahnsinnig gelernt. Also ich glaube, für mich ist das, wir haben ja über 3.700 Leute durchgeschleust als Helfer bei uns im Camp. Also
Wahnsinn.
ich glaube, ich kenne jetzt so viele Charaktere. Wahrscheinlich
Ja.
könnte ich jetzt hier irgendwie so ein Stück schreiben oder so. Keine
Ja.
Also so, also so vielschichtig auch, ne?
Ja.
Aber was ich so finde, es sind manchmal die Kleinigkeiten, wie zum Beispiel heute Morgen. Ich habe, bevor ich dann hier losgefahren bin, bin jetzt hier mal gerade wieder in Köln-Fühlingen, so in der Ecke Köln, ne? Und wo ich mal gewohnt habe, und war vorher in der Bäckerei und habe gedacht, ach, hol dir noch ein Brötchen und ein Cappuccino. Und da war ein älterer Herr, ne? Der war mit Stock und so und stand da, hat versucht schon seine Einkaufstaschen, und dann fragte die vorne, wer war jetzt eigentlich von Ihnen beiden zuerst dran? Und dann habe ich gesagt, ach, der Herr war zuerst dran. Und dann guckte er mich an, ich bin aber gar nicht zuerst dran. Da habe ich gesagt, doch, in meiner Welt sind Sie gerade zuerst dran.
Ja, genau.
Und er guckte mich an so, und er war total am Strahlen, und als er dann ging, sagte er, ach, das war jetzt so schön, weil ich hatte nicht das Gefühl so, ah ja, ne, weil ich jetzt älter bin und sie lassen mich vor, sondern einfach so dieses Nette. Und ich glaube,
Genau.
wenn wir uns das auch, weil das gibt uns ja auch was. Und das ist so, wo ich finde, diese Wertschätzung wieder zu leben mehr. Und ich glaube, du bist auch eben so ein Typ, der eben zeigt, hey, wo ist die Wertschätzung? Also ich sag mal, seitdem ich ja weil, das, seitdem wir uns ja kennen, ne, habe ich ja dann, ich sage jetzt mal ein bisschen was über die Serie gelernt. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe sie nie geguckt, ne? Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich bin ja
Na,
eben,
überhaupt nicht.
ja, ich bin ja auch anders
Ich
gestrickt
finde
als
das natürlich, ich
du.
finde das manchmal immer ganz komisch, wenn Leute kommen, ach, tut mir leid, ich kenne sie nicht. Wo ich sage, habe ich mich entschuldigt, als wir uns vorgestellt wurden? Ich kenne sie auch nicht. Also warum? Wie, als ist das selbstverständlich? Nur weil man Hals-, Nasen-Ohrenarzt war und noch nie Probleme mit der Nase hatte, entschuldige ich mich, wenn ich das noch nicht bei dem auf dem Stuhl saß.
Ja,
Also
genau.
vollkommener Quatsch, ne?
Ja, eben. Also für mich ist das auch alles normal. Also ich habe schon ein paar Begegnungen gehabt, wie mit Jürgen von der Lippe, dem ich mal in Köln so
Toller
in die
Mann.
Arme gelaufen bin. Und ich habe dann so, oh, sorry, ne? Ich habe sie jetzt hier gerade an, und hat er mich angeschaut, und habe ich nur zu ihm gesagt, wir beide kennen uns irgendwoher, ne? Und dann war er schon am Lachen und ich habe es nicht geschnallt. Dann haben wir uns total nett unterhalten. Und irgendwann hat er gesagt, naja, Sie können ja nachher noch mal zu Hause gucken, ne? So Jürgen von der Lippe. Und ich so, oh, der Name kommt mir auch bekannt. Aber weißt du, für mich ist es einfach, wir sind ja alle Menschen.
So, eben.
Ja, und wir machen alle irgendeinen Job. Der eine macht diesen Job, der andere macht den. Aber ich finde eben das, was du vorhin gesagt hast, ihr habt natürlich auch so einen Türöffner. Ne? Durch eure Bekanntheit hast du natürlich die Möglichkeiten, gerade in diesen Bereichen, wo man. Und ich finde, wir sollten in dieser schnelllebigen Zeit diese Dinge nicht vergessen, weil es sind auch manchmal diese Kleinigkeiten. Also was du vorhin sagtest mit Respekt, Wertschätzung, oder wo du gefragt worden bist, ne? Hey, würdest du Hilfe annehmen? Und weißt du, viele würden dann wahrscheinlich, ja, oder keine Ahnung. Aber doch, das macht einen nachdenklich, weil wie, also wir haben jetzt erlebt, wie schwer es Menschen fällt, Hilfe anzunehmen. Das ist ja, das habe ich ja ständig gehört im Ahrtal. Nee, nee, da geh mal lieber zu jemand anderem, dem geht es ja schlechter. Da hab ich gesagt, und auf welcher Skala kann ich jetzt dann beurteilen, wem es schlechter geht und wem nicht? Aber ich sehe jetzt gerade, du brauchst Unterstützung. Und das ist schon irre, wie schwer wir uns tun, gerade wahrscheinlich in Deutschland oder wo auch immer, also ich kann es jetzt für Deutschland sagen, Hilfe anzunehmen. Wo
Es sei
kommt das
denn, du bist
her?
natürlich, also gut, ich denke, das ist so im männlichen Naturell. Man versucht natürlich immer alleine irgendwie mit der Situation klarzukommen. Weiß ich nicht. Also es gibt ja auf der ganzen Welt genügend Katastrophen, die durch die Welt passieren, sei es jetzt Waldbrände in Gebieten, die besonders trocken sind, oder Hurricanes in Amerika. Da weiß man, dass das passiert. Man weiß halt nur nicht wo. Ne? Das ist so ein bisschen. Das und da ist die Hilfsbereitschaft natürlich ja auch immer gegeben. Ne? Also ich glaube, wenn es dann soweit ist, dann stehen die Menschen für einen ein. Ich meine, Deutschland ist eh, und ich glaube, das hat auch was mit der Geschichte zu tun, von der deutschen Geschichte, dass wenn irgendwo was passiert, muss der Deutsche helfen. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Also ich finde es ja generell von der Grundeinstellung finde ich das in Ordnung. Wie zum Beispiel Erdbebenkatastrophe damals in der Türkei, wo die deutschen Hilfsgüter als allererstes runter sind, die Spezialisten vom THW oder wie sie alle hießen, Caritas, die sind sofort, es war gar keine Frage, die sind darunter. Ne? Dann gibt es natürlich auch Länder, die diese Hilfe verneinen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich denke, es ist ein Geben und Nehmen. Denke mir dann manchmal, als das bei uns im Ahrtal so schlimm war, wer ist eigentlich von den umliegenden Ländern zu uns gekommen und hat geholfen? Wer hat da mit angepackt? Haben wir wahrscheinlich selber auch nicht mitbekommen, weil wir so selbst in unserer eigenen Arbeit mit beschäftigt waren. Aber was mir unterm Strich das Ganze erlebte und auch, ja, man fühlt sich einfach hilflos, wenn du diese Bilder siehst. Und ich bin nicht hilflos. weil ich das für mich selber auch nicht akzeptieren möchte. Also muss ich irgendwas tun. Und meine Frau hat selbst gesagt, wenn du das tun musst, dann mach das. Also, weil ich war hier, aber doch nicht da. Ne, die wussten ganz genau, ich muss mich in Ruhe lassen und sowas. Wir haben viel geredet in der Zeit, was auch sehr, sehr wichtig war. Sie hat auch sehr viele Bilder gesehen. Ich habe meinen Kindern auch die Bilder gezeigt. Dann hast du TV-Berichte gesehen, wo Familien zu sehen waren, die wir auch unterstützt haben. Ich will uns jetzt nicht als die Organisation rausstellen, aber was mir persönlich auch geholfen hat, war, mehr das wertzuschätzen, was man hat, als man gesehen hat, wie schnell es einem auch genommen werden kann. Weißt du,
Genau.
man kann glücklich sein, dass man gesund ist. Man kann, ach Leute, quatsch mich an, ich bin kurz an der Hand operiert worden. Wir hatten eben auch schon das Thema, was ist mit deiner Hand? Ich so, ja, Kleinscheiß, nicht der Rede wert, ja. Aber das ist, ich sitze hier, ich kann laufen, ich kann Dinge machen, wir können miteinander sprechen. Also da gibt es Menschen, die können das nicht. Einfach immer wieder dankbar sein für jeden Tag, den man hat. Vergisst man sehr schnell wieder, auch nach Corona. Corona war eigentlich das einzige Positive daraus, diese Entschleunigung. Nicht mehr in jedem Fluss mitschwimmen zu müssen oder da, weil es einfach auch nicht ging. Ja. Und von daher einfach wertschätzen, dankbar sein, dass man jeden Tag so leben kann, wie man sich das wünscht. Und trotzdem offen sein für andere. Und ich glaube auch, wenn man, je mehr man hilft, desto größer ist die Chance, dass man selber auch geholfen bekommt. Das ist irgendwie so, das ist so irgendwie bei mir drin.
Also ich glaube, also ich werfe jetzt mal was rein. Ich habe manchmal so das Gefühl, weil die Natur ist ja schon echt sehr rebellisch im Moment, ne? Ich nenne das mal rebellisch.
Ziemlich laut, ja.
Ja, laut rebellisch. Und manchmal habe ich so den Eindruck, so als wollte die uns genau daran erinnern,
Ja.
dieses uns so gegenseitig zu unterstützen.
Ja.
Und was hilft es mir, wenn ich renne, renne, renne und noch schneller, noch weiter und vergesse meine eigenen Werte?
Ja.
Und merke plötzlich so, okay, jetzt kommt die Natur, wie jetzt im Ahrtal, weil ich kenne ja viele,
Ja.
dann ist dein Zuhause weg. Und dann stehst du plötzlich da. Und trotzdem atmest du noch. Und
Ja,
du,
genau.
und das ist ja, wo viele auch dankbar für waren.
Ja.
Aber dieser Zusammenhalt hat denen ja auch sehr viel Hoffnung gegeben, weil sie plötzlich gespürt haben, ich bin nicht alleine. Und wie vielen Menschen kann man jetzt im Alltag, wir brauchen ja nicht immer eine kleine Katastrophe dazu.
Nee,
Ich
nee.
habe immer das Gefühl, die Natur macht mal so, bam, bam.
Genau. Ja.
Hier so mal einen hier und einen da und sagt, ja, guck mal, weil da werden, merken wir ja auch, dass wir klein sind.
Genau.
Ich meine, die Natur kann machen.
Ja.
Jetzt stehen wir eben da und dann müssen
Richtig.
eben, wie du vorhin sagtest, dann lösungsorientierte Menschen fangen dann an, okay, wo ist die Lösung, wo packe ich an, was können wir verändern? Andere bleiben sitzen und jammern noch mehr als schon
Ja.
vorher vielleicht.
Ja.
Und jetzt ist es aber, finde ich, so, meine Art zu leben ist zum Beispiel dieses weiterzutragen, dieses einfach zu zeigen, hey, es geht doch auch freundlich.
Genau.
Oder
Erstmal
oh.
das oder die kleinen Dinge, wie du es angesprochen hast. Einfach mal zu sehen, die Nachbarin, die gegenüber alleine wohnt, mal klingeln, brauchst du was? Oder wenn sie die Straße kehrt, einfach mal einen Talk machen. Einfach zu zeigen, man ist hier nicht alleine. Na, natürlich hat jeder auch irgendwie privat und beruflich, wo man dann auch mal mit Scheuklappen durch die Gegend läuft, wenn man mit sich selber genug zu tun hat. Und dann da ist das ja völlig legitim, dass man dann nicht auch noch einen Kopf hat, um nach Tante Erna zu gucken oder irgendwie sowas. Aber einfach mal trotzdem versuchen, den Kopf da rauszuholen aus dem Sand, den man da gerade reingesteckt hat. Und auf andere zugehen, dann wird man sich seiner vielleicht auch bewusst, dass es gar nicht so schlimm ist. Weil für mich ist das immer so ein Spiegel. Ne? Natürlich denkt man sich, ach, Kleinigkeiten, man ist mit irgendetwas unzufrieden, geht irgendwo anders hin, bietet die Hilfe an und sieht, wie der es halt kommt zurück und sagt, okay, ich beschwere mich nie wieder. Weißt du, manchmal braucht man das ja so und das hat ja auch so was Bereinigendes oder es gibt einem immer eine Erkenntnis. Ne? Zum Beispiel auch, dass es richtig war, dass ich Bauzeichner gelernt habe. Auch wenn ich jetzt als Beruf Schauspieler arbeite und jeder sagte, oh, das sind zwei verschiedene Berufe. Ich so weit weg sind sie nicht. Du musst in beiden kreativ sein. Ja, du brauchst eine gewisse Vorstellungskraft. Ja, also du musst dir vorstellen, was der Regisseur haben will und du musst dir vorstellen, die Geschichte, die da in dem Buch geschrieben ist. Du musst das sehen und dann musst du dir vorstellen, dass du das bist. Also, ne, oder so. Und das ist ein kreativer Prozess, der mir wahnsinnig viel Spaß macht. Man sieht es auch auf meinen sozialen Medien oder Kanäle, dass ich auch handwerklich nach wie vor aktiv bin. Ich habe da so eine hinterste Ecke in meinem Garten, da tobe ich mich aus, da mache ich meine Videos rein und gebe da ein bisschen Entertainment und auch, sofern es für mich als Hobbyhandwerker, so würde ich es ja mal nennen, mit ein bisschen mehr Wissen, aber ich halte dann lieber den Ball ein bisschen flach, weil natürlich macht man Fehler, man erklärt was falsch und natürlich gibt es da draußen Leute, die das besser wissen und einen korrigieren, was ja vollkommen normal ist. Aber sobald das wirklich auf eine respektvolle Art und Weise passiert, bin ich dafür dankbar und nehme das auch an, weil nobody is perfect, ja. Aber leider Gottes, und da finde ich es halt immer so tragisch, das redet jetzt nur von Deutschland, dass das Land immer erst eine riesengroße Katastrophe braucht, damit man mal geschüttelt wird, um irgendetwas zu ändern oder auch mit anzupacken, gehen immer mehr in eine Meckergesellschaft. Wir sind immer mehr unzufrieden. Man sieht es in den sozialen Medien, die Kommentare. Man sieht es auch in der Gesellschaft, sei es jetzt im Verein oder in den Schulen. Das ist, du findest es überall, dass gerade in eine gewisse große Unzufriedenheit ist. Vermehrt noch nach der Corona-Zeit, die für meinen Geschmack ein halbes Jahr zu lange gedauert hat, rein gesellschaftlich gesehen. Was den Zusammenhalt der Anfang war ja großartig, muss man ganz ehrlich sagen, wo alle wirklich zurückgesteckt haben und gesagt haben, okay, aus Solidarität den älteren Mitmenschen gegenüber. Und dann sieht man natürlich auch Medienberichterstattung, wie andere Länder das machen. Und dann fängt man natürlich schon gewisse Dinge in Frage zu stellen. Ist das richtig? Ist es falsch? Warum machen wir das so? Warum machen die anderen das nicht? Und wenn du zu lange eingekesselt bist irgendwo, dann geht das an die Psyche. So, und das ist natürlich auch ein Punkt, der wir sind hier auf dem Dorf, toi toi toi. Also ich glaube, das ist sehr, sehr gut gewesen hier. Ich würde mir das viel schlimmer vorstellen, wenn ich jetzt in so einem Mehrfamilienwohnhaus mit einem Balkon und vierköpfige Familie in einer 90 Quadratmeter Bude und du darfst nicht raus. Also das ist dann natürlich schon viel, viel, viel mehr enger. Was die Leute dann natürlich viel ungeduldiger macht, wie mich derjenige, der auf dem Land lebt. Ja, ich gehe raus, bin auf der Wiese und die Kuh kann mir nicht sagen, geh zurück, es ist Corona. Ne, also das ist, du hast hier Ausgangssperre. Die ist froh, wenn sie
Aber
mal jemanden sieht, ey. Und gibt sie doch noch
dann,
die Menschen, weißt
ja,
du?
also ich glaube, das war unser Glück auch damals, dass wir da eben auf dem Land gewohnt haben. Das war ja Münsterland. Und ich muss sagen, danach das Ganze mit Corona, da waren wir ja schon irgendwann im Ahrtal.
Ja,
Und
stimmt.
da war ja Corona für uns, also in der Hilfsorganisation, null Thema, null. Also das war ja wirklich, wenn ich heute darüber nachdenke, ich meine, wir haben auch morgens getestet und das
Ja,
diese
genau.
Blödsinn gemacht, aber wir waren ja wirklich bestimmt ein Jahr lang, war nichts, nicht ein Fall dabei gewesen, wo dann mal einer kam und er sagt, ja, heute Morgen ging es mir schon nicht gut und wir dann, ja, dann testen und ich so, ja, dann muss ich jetzt wohl wieder nach Hause fahren. Ne?
Ja, dann ist das
Aber
ja.
es war kein Thema. Es hat uns
Ja.
keinen Stress gemacht, weil
Ja.
unser Fokus war woanders. Und ich
Genau.
glaube, Corona, auch das hatte was Positives in meiner Welt.
Ja.
Ich bin ja auch so jemand, ich drehe das gerne.
Genau, ich auch.
Ne,
Wer weiß, für was es gut ist.
weil viele sind ja auch auf sich mal wieder zurückgeworfen worden.
Genau.
So, und das, ne, gehört ja auch dazu. Und ich finde es total spannend, einfach auch dieses, was du eben gesagt hast, dieses Respektvolle. Auch Wertschätzung und eben das, was dich eben auch antreibt. Also ich meine, auch du als Schauspieler, ich meine, das ist ja auch, was ich auch gesagt habe in der Hilfsorganisation zum Schluss. Hey, wir waren nicht nur vor Ort. Durch Social Media oder jetzt in dem Fall, ne, Film,
Ja.
berühren wir auch Menschen
Genau.
irgendwo in Deutschland.
Genau,
Ja,
ja.
also ich weiß noch, es hat so ein älterer Herr morgens angerufen, weiß ich noch, der irgendwo in Norddeutschland und der irgendwann gesagt hat, boah, durch euch glaube ich wieder an dieses Wir.
Ja, genau. Ja.
Und das dürfen wir nicht vergessen, weil unsere Handlungen haben immer Wirkung auf jemand anderen.
Genau. Und ihr habt das sehr schön, ihr habt das, wie gesagt, sehr schön nach vorne gebracht. Ihr hattet ja auch tolle Leute, die Social Media konnten. Ja, also
Die
es ist ja
konnten
einmal,
alle vorher nicht.
naja, aber da waren ein paar Leute bei euch, die gesagt haben, ich kann das. Okay, das Schöne ist ja auch, jeder, der irgendwas konnte, konnte sich da verwirklichen oder konnte da, der eine sagt, ich kann gut kochen. Gut, dann kochst du nur. Ne? Ich mache am besten Wäsche, dann machst du Wäsche. Oder sagte, ja, was kannst du? Ja, Social Media. Okay, machst du Social Media Kanal. Was da zum Beispiel für Videos auch unterhaltsame Videos in der ganzen Katastrophe,
Ja.
was die Leute auch irgendwann gebraucht haben, auch mit den betroffenen Menschen, ja. Und was ich aber toll fand, auch wenn ihr auf den Baustellen wart, klar war das eine Ruine, die da stand, aber sie hat immer noch Menschen gehört, die
Ja.
noch irgendwie 2 Wochen vorher wirklich in einem warmen Wohnzimmer gesessen haben und jetzt hat die Natur sich das Haus genommen. Und ihr habt es immer mit Respekt bedient, ne? Eure Arbeit natürlich, eure Abende am Lagerfeuer oder sowas oder die Frühstücksrunden und so, die ihr dann auch mitgenommen habt und so. Das war auch irgendwo unterhaltsam, um zu sehen, wie lebt es sich in so einer Hilfsorganisation, ne? Also das ist, und was ich trotzdem noch erstaunlich finde, auch wenn wir jetzt sehr negativ darüber gesprochen haben, es ist ja da, dieses Wir-Gefühl. Es ist ja
Ja.
da. Ich glaube, man muss sich das einfach nur selber immer wieder in Erinnerung rufen. Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte natürlich ein sehr hilfsorientiertes Dasein. Wenn irgendwo was gebraucht wird, ist der Deutsche da. Ne? Also
Ja.
man kann es jetzt auf die Regierung legen oder dementsprechend auf den Einzelnen. Man ist halt immer noch in der Bückposition, dass man sich verbeugt und sagt, es tut uns leid, was wir da in unserer Vergangenheit gemacht haben. Für mich ist irgendwann aber der Punkt erreicht, wie lange müssen wir uns noch mit dem Vergangenen dran festhalten. Ich finde es gut, dass Deutschland so aktiv ist, so nach vorne hilft, jetzt werden wir doch ein bisschen politisch. Aber auf der anderen Seite, wenn es mir selbst nicht gut geht, ich versuche immer so auf mich zu beziehen, wenn es mir nicht gut geht, dann, ich fühle mich körperlich nicht fit, dann kann ich ja schlecht einem anderen helfen, weil die Hilfe ist nicht 100%. Oder ich kann, wenn ich finanziell für mich selbst hier gerade so über die Runden komme, in Situationen wie zum Beispiel mit Corona, dann kann ich maximal meine körperliche Hilfe anbieten, aber nicht meine finanzielle. Und dann
Ja.
frage ich mich, warum kann ein Land hingehen und kann sagen, wir helfen denen, wir helfen denen, wir helfen denen, wir helfen denen. Und selbst habe ich zu Hause genug aufzuräumen und umzubauen und zu investieren, wenn ich allein unsere Schulen gucke, Digitalpakt, der noch nicht durch ist. Ich sitze auch im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport und kriege das mit. Und was jetzt auf den Städten liegen bleibt, Millionen von
Ja.
Geldern. Man will ja den Standard, den man gerade nach Corona mit dem Digitalpakt hergestellt. Man möchte den ja auch halten. Da sind Leute eingestellt worden, die das IT-mäßig betreuen. Fast jedes Kind hat ein iPad oder ein Tablet oder ein Notebook oder gestellt. Und das sind ja auch Software, Updates etc. pp. Und da kannst du nicht sagen, so, hier hast du mal einen Fünfer, kaufst du dir davon was und danach musst du gucken, wie du klarkommst. Dann frage ich mich auch, ja, dann baue zwei, drei Fahrrad wieder weniger.
Ja.
Und investiere hier in Deutschland, weil dann gibt es gute Schulabgänger, dann gibt es gute Studenten, gute Handwerker, die das Land wieder einigermaßen wirtschaftlich nach vorne bringen. Und deswegen finde ich es immer falsch, wenn man in Bildung, in Schule nicht investiert und lieber irgendwo sagt, weil man das aus der Vergangenheit noch schuldig ist, zu sagen, okay, dann gehen die Millionen halt dahin. Und werden da quasi in die Luft geschossen. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ich bin froh, dass ich es das nicht entscheiden muss, aber ich stelle mir sehr oft die Frage, ob es das was bringt. Man kann das vielleicht nicht beantworten, aber es ist normal, dass das, glaube ich, den Deutschen, der arbeitet, der Steuern zahlt, und selbst kein Mitspracherecht hat, wo das Geld hingeht, dass man sich darüber Gedanken macht und sich darüber unterhält, weil wir könnten so vieles bewirken. Wir könnten so viel sorgen, dass es so viele Deutschen noch besser geht. Ich rede jetzt von denjenigen, die eh schon malochen, aber irgendwo trotzdem am Existenzminimum nagen. Also ich rede jetzt nicht von denjenigen, die eh die ganzen Tag zu Hause sind und einfach nicht arbeiten wollen. Davon haben wir leider auch viele. Ja,
Ja,
davon
aber
haben wir
das ist ja
leider
das
viele.
Problem, glaube ich. Dadurch, dass es eben auch die gibt,
Ja.
versucht man wieder Regeln aufzustellen. Wir versuchen dann,
Ja.
das irgendwie aufzufangen und abzudecken. Und
Ja.
jetzt wird es aber für denjenigen, der jetzt, ich sage mal, auch unverschuldet oder würde ja
Ja,
gerne,
ja, ja, ja.
aber jetzt scheitert er eigentlich an dieser, ich nenne das mal Bürokratismus, und scheitert an dem System. Aber das liegt einfach daran, weil wir diese anderen Menschen haben. Also
Ja.
musst du eben immer wieder gucken. Und ich finde, klar, da könnte man jetzt wahrscheinlich den nächsten Podcast draus machen. Finde ich gerade total spannend. Also ich merke schon, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal treffen. Aber ich finde, das, was wir weitergeben können oder das, was wir gezeigt haben oder das, was ich auch im Ahrtal gehört habe, was mich immer wieder berührt hat, besonders von älteren Menschen. Ein Satz, der immer dabei war irgendwann. Wir sind überrascht, wie gut die Jugend anpacken kann. Ich
Ja.
habe so schlecht über die Jugendlichen
Ja,
geredet
ja,
immer.
ja, ja, ja,
Aber
ja.
das habe ich jetzt revidiert, das werde ich nie wieder sagen.
Ja,
Und
ja.
ich glaube, wenn wir da auch in Wertschätzung, weil du vorhin von Schule
Ja,
und
ja,
Bildung,
ja.
ich glaube ja auch, Bildungssysteme müssen jetzt sich einfach ändern.
Naja.
Okay, ist ein anderes Thema. Auch tief reingehen. Aber es ist wirklich, was ich eben erlebe mit den Jugendlichen, mit den jungen Menschen, die wissen teilweise schon so viel mehr als wir. Und wenn wir da auch in Respekt miteinander umgehen
Genau.
und da toll unterstützen können, weil wir sind ja im Prinzip nur Unterstützer. Wir
Ja,
sind nicht
ja.
dafür da, um denen zu sagen, du musst das jetzt so und so.
Nein, nein, nein,
Ne?
das ist dann
Ja.
natürlich ist als ich bin ja auch Vater von zwei Kindern. Natürlich ist es auch mein Wunsch, dass sie beruflich einen guten Standbein irgendwann haben, dass sie mit einem guten Wissen in die Welt gehen, dass sie vielleicht auch positive Eigenschaften von mir und nicht nur das Negative übernommen haben. Aber ein Comedian hat mal neulich gesagt, sein Sohn kam irgendwie mit einer 6 nach Hause in Englisch. Und der so, ja, was soll ich jetzt sagen? Soll ich dir mein Zeugnis zeigen? Also, und dann hat er auch zum Publikum gesagt, meine Aufgabe als Vater ist es nicht dafür zu sorgen, dass mein Sohn ein Einser-Schüler wird. Meine Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass mein Sohn kein Arschloch wird.
Ja.
Dass er einen guten sozialen Umgang hat, dass er empathisch ist, dass er hilfsbereit ist. Und das sehe ich bei meinen Kindern, dass sie das mit übernommen haben, ein Stück weit oder sich auch einsetzen, wenn irgendwo was Ungerechtes ist oder dann auch davon Gebrauch machen und ihre Stimme dafür einsetzen. Oder dass sie einfach hier zu Hause sind und ehrlich ihre Meinung sagen, wie sie was finden. Auf eine respektvolle Art und Weise. Und ich glaube, dann hast du alles richtig gemacht, weil die gehen eh irgendwann ihren eigenen Weg. Man muss es denen vorleben. Und so wie es meine Eltern mir vorgelebt haben, zum Beispiel, dass wenn man was haben möchte und dass man was dafür tun muss. Und wenn es einfach nur ein Hilfeangebot ist, bei den Nachbarn irgendwie mal zu gucken oder ja, ich bin eh gerade die Straße, dann mache ich die vom Nachbarn gleich mit. Die 10 Minuten ist jetzt auch nicht so wild, aber ich weiß, damit tue ich dem 80-Jährigen Gefallen. Es sei denn, du nimmst ihn damit die Beschäftigung, die er sich wünscht. Also das musst du vorher vielleicht abklären. Es gibt ja sehr, sehr viele aktive und rüstige Rentner. Auch so eine schöne Sache, was ich glaube ich noch erzählen darf, ist, bin ja auch im Bezirksausschuss. Es gibt ja nur noch ganz wenige
Bist
Gemeinden,
du
die.
eigentlich nicht drin? Noch mal weiter.
So, ich bin ja auch
Bezirksausschuss, okay.
Sachkundiger Bürger im Bezirksausschuss. Normalerweise hat jede Stadt seinen Ortsvorsteher. Wir sind einer der wenigen Gemeinden noch in Nordrhein-Westfalen, die in ihren eigenen Ortschaften noch Bezirksausschüsse haben. Und da bin ich in einem Sachkundiger Bürger. Und eine Aufgabe ist es von uns, wir treffen uns zweimal im Jahr, aber in der Adventszeit Seniorentüten zu verteilen. Das heißt, wir lassen dann in eine Weltladen Seniorentüten erstellen und dann kriegt jeder Bürger ab 85 Jahre kriegt dann diese Tüte. Und dieses Jahr hatte ich 9 zu verteilen. Also wir haben natürlich mehr, aber für mein Gebiet 9. Und jetzt könnte man denken, oh gut, bist du in einer Stunde durch. Die bitten einen rein. Wir quatschen mit denen. Die zeigen uns jedes Jahr dieselben Bilder, sind einfach froh über die Zeit, die man da hat. Ja, wenn ich nicht im Auto unterwegs wäre, dann müsste ich danach auch noch zu Fuß gehen. Die sind einfach froh über Gesellschaft. Die sind froh, dass da mal jemand klingelt. Jetzt lassen sie natürlich auch nicht jeden rein, ist klar, aber ich mache das mittlerweile jetzt, glaube ich, im 6. oder 7. Jahr. Die kennen dann einen auch schon. Man sieht zwar dann auch an der Liste, wo man weiß, auch schade, da muss ich nicht mehr hin an die Tür. Ja, aber das ist auch eine Art von ja, Engagement. Ich glaube, man muss nicht hilfsbereit sein, man muss sich engagieren. Das ist, glaube ich, noch eher, ob ich jetzt hingehe und sage, okay, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, lasse mein Leben hinter mir und helfen einer großen Hilfsorganisation für eine gewisse Zeit. Dass das nicht jeder kann, muss man auch absolut akzeptieren. Ja? Dass man sich generell einfach engagiert, indem man sagt, oh komm, die Straße mache ich jetzt mit oder bin hier an der Bushaltestelle, ich stehe da, sitze, ich stehe hier auf, lasse mit meiner älteren Frau einfach so das Selbstverständliche, den Platz, das hat ja auch was da. Oder ich bin in der Schule und da wird ein Schülerrat aufgerufen, dass ich mich dafür melde, dass ich mich engagiere oder Streitschlichter, wenn wir einfach in der Schule mal anfangen, ja. Oder wenn ich morgens Zeit habe, dass ich dann Schülerlotse mache oder irgendwie sowas. Es geht einfach nur, dass man sich wieder für seine Mitmenschen interessiert und wenn das ordentlich mal wieder überschwappt, die Menschen gibt es. Aber ich glaube, wir könnten noch viel, viel mehr gebrauchen, alleine für dieses große Wir-Gefühl. Und wenn von uns beiden jetzt so ein bisschen was rausschwappt,
Für
dann
alle
wäre das
Zuhörer,
doch toll,
ne?
ey.
Aber du hast gerade was Wertvolles gesagt, was ich jetzt schon auch gerade im Kopf hatte. Und manchmal ist es einfach nur das Zuhören, sich die Zeit zu nehmen und den
Genau.
Mitmenschen zu sehen.
Genau. Ja.
Und das ist eben, was du vorhin auch sagtest, wir sind so ein bisschen Ellenbogen und
Ja.
wir rasen alle durch und fallen abends aufs Sofa, können
Ja.
nicht mehr. Ich glaube, wenn wir wieder anfangen, uns diese Zeit zu nehmen,
Ja.
respektvoll miteinander umzugehen oder wie du schon sagtest, ja, dann hast du dann eben, was waren es, 6 Geschenke oder so. Ich musste schon innerlich grinsen, hab gedacht, nee, da bist du nicht in einer Stunde durch. Ja, weil ich kann mich da gut dran erinnern, mit Moritz zusammen haben wir ja diese Wünsch-dir-was-Aktion gemacht.
Ja,
Und
genau. Ja.
da war so ein Tag, da hatte ich drei Wünsche, die wir dann eben
Ja.
mussten im Ahrtal rumfahren. Da habe ich gesagt, ah, komm, da sind wir in einer Stunde durch. Die Tochter hat gesagt, die Mutter redet eh nicht viel vor der Kamera.
Ja, ja,
Da
ja,
waren
ja,
wir
ja.
dann schon 3 Stunden.
Ja, 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 ja,
Und
ja.
nachher habe ich immer gesagt, Moritz, wir wissen nie, was hinter dieser Türe ist.
Ja,
Und wir haben uns dann
genau.
immer drauf eingelassen. Und wir sind
Ja.
manchmal rausgegangen und haben gesagt, wow, was war das für eine
Ja.
Geschichte? Weil wir
Ja.
haben einfach nur zugehört.
Genau,
Und
genau,
das ist
genau.
auch manchmal, wenn wir uns mal wieder diese Ruhe nehmen oder diese Geduld, was du vorhin
Ja.
gesagt hast, ne? Oh nee, ich will jetzt hier mein Essen haben und
Ja,
Drängel,
ja,
Drängel
ja,
und
ja.
Motz und Mecker. Aber wir verschenken dann auch ganz tolle Momente in solchen Sachen. Weil wenn wir dann zuhören, wie jetzt, ne, bei Älteren, die dann, klar zeigen die nochmal die Bilder, aber
Ja.
du kennst denen ihre Geschichte, du weißt, wer diese
Ja,
Personen sind.
genau.
Und so rennen wir nicht mehr so durch die Gegend. Aber das finde ich jetzt gerade so, wenn ich mir das jetzt so alles überlege, wir haben jetzt echt viel geredet, ne? Aber ich finde, was jetzt rausgekommen ist, wirklich Respekt,
Ja, genau.
Wertschätzung, Miteinander, also wirklich den anderen wieder sehen, glaube ich, ganz wichtige Sachen. Und wenn du dir jetzt so vorstellst, so der Zuhörer, der jetzt so zugehört hat und denkt so, oh, vielleicht guckt er sich jetzt auch die Sendung an, alles was zählt. Oder der andere sagt, ach, das ist doch der Stefan Bockelmann, Moment mal. Wer weiß, wie
Ja,
auch immer. Und wer ist denn die Andrea überhaupt? Wer ist das? Also ganz klare Sache an den Zuhörer, wir sind Menschen, wir
genau.
lieben das, was wir tun.
Genau,
Ich glaube,
genau.
das ist, was uns ausmacht. Was uns eben auch ausmacht, ist, dass wir beide, wie du Bauzeichner, ich Architektin, habe ich auch immer wieder festgestellt, wir haben auch eine andere Denkweise. Wir können schneller Dinge irgendwie anders
Genau.
zusammensetzen, sage ich mal, nicht
Ja.
schneller. Wir setzen es anders zusammen,
Genau.
sehen auch schnell das Netzwerk. Ah, wo muss ich anpacken?
Genau,
Ah,
genau,
jetzt
genau.
brauche ich das und das. Und ich glaube, so kann jeder sein Potenzial leben, ne? Ja, man kann Bauzeichner lernen. Ja, man kann Architektin lernen. Und am Ende des Liedes ist der eine Schauspieler und der andere ist Persönlichkeitscoach.
Genau.
Also ich finde, es ist alles möglich. Wir brauchen auch unsere
Genau.
Kinder nicht zwingen. Du brauchst jetzt eine Ausbildung. Wir wissen nie, was in diesem Menschen noch alles drin steckt.
Genau.
Und ich glaube, wenn du jetzt so den Zuhörern so gerne was mit auf den Weg geben möchtest. Also ich werde diesen Podcast allerdings nach Weihnachten fertig machen.
Okay,
Das
gut.
könnten wir jetzt wieder zu Weihnachten so, hey, wir wünschen euch zu Weihnachten
Nein,
dies und
nein,
das. Ich lasse es auch drinnen, schön, dass die Leute auch wissen, was es geht. Weil auch ich brauche Zeit, um das zu schneiden. Was würdest du dem Zuhörer mitgeben, so für seine Lebensweise, für seine Art zu leben?
bin beim letzten Podcast, deswegen ist, ich habe das schon mehrfach gesagt jetzt hier in unserem Gespräch, gefragt worden, als letzte Frage, die stelle ich immer meinen Gästen, okay, wenn es an einer Autobahn, da fährt jeder dran vorbei, gibt es ein großes weißes Schild. Und du darfst da was draufschreiben, was jeder sieht. Was würdest du da draufschreiben? Und dann habe ich kurz überlegt und dann kam, schenkt euch mehr Respekt. Und ich glaube, das ist wirklich, wenn ich mir selbst, meiner Fähigkeiten, meiner Art zu leben, meinem Umgang mit mir, mit meinem eigenen Wesen, wenn ich das respektiere, so wie ich bin, und dann weiß ich das irgendwann auch zu wertschätzen, ja, was kann ich eigentlich? Ich kann auch nicht alles, ja. Ich versuche es zwar immer, aber es gibt gewisse Dinge, wie zum Beispiel WLAN-Router programmieren oder Software-Updates, da bin ich ein absoluter Hilfe. Da kommt bei mir der Grinch raus. Das funktioniert gar nicht. So, aber wenn wir uns einfach das zu wertschätzen und den Respekt zeigen, dass man eigentlich so gut ist, wie man ist, ja, besser geht immer, aber man ist einfach ein guter Mensch schon. Dementsprechend auch dem Gegenüber mehr Respekt zeigen und das, was derjenige macht oder das, was ich mache, dann ist das schon, dann sind wir auf einem ganz anderen Wahrnehmungslevel, wo ich glaube, das tut uns allen ganz gut. Und das ist gar nicht so, dafür brauchst du nichts bezahlen. Das ist einfach nur den Blick mal, den Fokus anders einstellen, so wie ich das jetzt auch machen musste mit der Brille.
Ja.
Einfach mal den Fokus neu justieren. Ja, dann kommt vieles, glaube ich, von ganz alleine. Na, wenn man einfach wieder nett zueinander ist, wie du zu dem älteren Herrn in der Konditorei, sagt er, nee, nee, ich bin immer nach Ihnen. Ne? So, bumm, dann ist das, kostet dich nichts.
Nein.
Auch keine Überwindung, das ist ein Sehen, Erkennen, Bewerten, Reagieren, auch eine Grundlage der Schauspielerei. Warum, vielleicht ist das auch immer, ich erkenne sofort, was ich bewerte und ich reagiere. Das sind so die natürlichen Abläufe, die wir alle in unserem Leben haben. Erkennen, bewerten, reagieren. Darauf ist unser Handeln aufgebaut. Das muss man sich als Schauspieler nur bewusst werden. Das hat mein Schauspiellehrer mir beigebracht. Wenn man sich dessen bewusst ist, kannst du es immer und immer wieder einsetzen und es ist authentisch. Es bleibt echt. Ja? Hilfe ist nur, es gibt nur echte Hilfe. Es gibt keine falsche Hilfe. Es gibt, na, alles ist halt darauf aufgebaut. Und diese Erkenntnis zu haben, da bin ich sehr dankbar drüber. Und wenn man das in so einem Gespräch den Leuten auch so ein bisschen vermitteln darf, und da tun sich vielleicht drei, vier, fünf selber einen Gefallen mit und sagen, oh, das mache ich jetzt auch mal, da haben wir ja schon was erreicht.
Ja. Also ich finde das total toll, dein Schlusssatz, finde ich total mega. Ich gebe dir noch eine kleine Sache auch von mir mit, so in
Gut.
Bezug auf Technik, ne, so mit
Ja.
WLAN und all diesen Sachen. Mein Sohn Dennis, ne, den du ja auch kennst, der hat mal irgendwann was ganz Tolles zu mir gesagt und das wirkt bei mir echt irre. Der hat irgendwann mal gesagt, Mama, hör auf, die Technik größer zu machen als dich selbst. Und seitdem bin ich immer, Moment, ich bin größer als die Technik, kriege ich hin.
Sehr schön.
Wenn
Auch
du
das
das machst.
verbindet uns übrigens. Mein Sohn heißt auch Dennis. Also von daher
Ach,
haben
guck
auch
mal
die
einer.
Verbindung. Dass ich wenigstens einen haben, den ich mir merken kann. Ich kann
Ja.
mir so viel merken, nur keinen Namen.
Ja. Aber das fand ich jetzt total toll. Also
Ja.
für den Zuhörer, also wenn er nächstes Mal wieder mit dabei sein möchte, es gibt dann auch wieder eine neue Podcast-Folge demnächst. Aber das war jetzt gerade eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge über
Dankeschön.
das Thema Helfen, Stiftungen, Respekt füreinander. Das fand ich jetzt richtig, richtig mega.
Manchmal
Ja.
muss man Geduld haben. Wir hatten 3 Jahre Geduld, um das aufzunehmen. Und
Ja.
ich bin sehr dankbar dafür. Danke, Andrea.
Ja, ich dir auch. Ich danke dir auch.